Deutschlandfunk. Hintergrund.
Ukraine. Wie Bürger und Politik die Chancen auf einen gerechten Frieden beurteilen. Von Rebecca Barth.
Dmytro Orlov arbeitet im Exil. Er ist der rechtmäßige Bürgermeister der von Russland besetzten Stadt Enerhodar. Sein Büro befindet sich heute in einem Hilfszentrum für Geflüchtete in Saporischschja. Etwa 60% der Einwohner hätten Enerhodar nach der Besatzung verlassen, sagt Orlov. Hier im Hilfszentrum erhalten Bedürftige Lebensmittel, Kleidung oder Hygieneartikel.
Das größte Problem ist, dass die Menschen ihr Eigentum, ihre Häuser und ihre Heimatstadt verloren haben. Das ist eine Frage der Rückkehr, also eine militärische oder diplomatische Frage.
Orlov hofft auf eine diplomatische Lösung, auf die Befreiung seiner Heimatstadt und den Abzug der russischen Truppen durch Verhandlungen. Nicht, weil Orlov grundsätzlich an Verhandlungen mit Russland glaubt, sondern wegen des Atomkraftwerks. Das größte AKW Europas steht in Enerhodar und ist seit 2 Jahren von Russland besetzt. Kämpfe in der Nähe der Anlage seien zu gefährlich, meint Orlov, und hofft, dass der Westen weiter Druck auf Russland ausübt.
Wir werden das ertragen. Wir werden warten, wir werden betteln und fordern mit allen erdenklichen Worten, dass dieser Krieg hier beendet wird und dass die Weltordnung wiederhergestellt wird, wenn auch um den Preis von Leben, den wir schon jetzt zahlen.
Ein Abzug der russischen Besatzer scheint aktuell in weiter Ferne zu liegen. Der Kreml hat die gesamte Region Saporischschja offiziell zu russischem Staatsgebiet erklärt, kontrolliert aber nur 70% der Oblast. Was geschieht mit dem Rest, wenn die Ukraine gezwungen sein sollte, Territorium gegen einen möglichen Frieden zu tauschen? Tagung in einem Kiewer Hotel. Hier treffen sich an 2 Tagen Politiker und Experten, um über den Beitrittsprozess der Ukraine in die Europäische Union zu diskutieren. Hanna Hopko moderiert eine der Diskussionsrunden. Die Aktivistin setzt sich vor allem für die Sicherheitsinteressen der Ukraine ein. Also die Frage, welche Vereinbarungen den Menschen im Land nach Kriegsende echte Sicherheit garantieren können. Sie spricht weltweit mit Politikerinnen und Diplomaten, doch die hätten den Ernst der Lage nicht verstanden, warnt Hopko.
Wir sagen also, dass die Schwäche des Westens von jenen Staaten ausgenutzt wird, die wissen, dass es keine roten Linien gibt und dass sie ungestraft davonkommen werden. Und deswegen sollte der Westen in einem Zermürbungskrieg nicht glauben, dass er die Ukraine opfern kann.
Die westliche Hilfe für die Ukraine ist massiv. Aber der russische Angriffskrieg entwickelt sich rasant und verlangt mehr. Aktuell ringt die ukrainische Regierung um die Erlaubnis, mit westlichen Waffen Flugfelder in Russland angreifen zu dürfen. Dabei offenbart sich ein bekanntes Muster, das Hopko wütend macht. Der Westen zögert, die Ukraine drängt. Monatelang geht das so, ausgetragen in der Öffentlichkeit. Hopkos Warnungen scheinen im Westen kaum noch gehört zu werden. Für viele Politiker sei der Krieg gegen die Ukraine weit weg, sagt Hopko. Die Aktivistin macht trotzdem unermüdlich weiter. Es gehe bei Russlands Angriffskrieg um mehr als ukrainisches Territorium, warnen viele Sicherheitsexperten seit Beginn des Angriffskrieges. Denn sowohl die Ukraine als auch Russland seien instabil, meint der Politikanalyst Valery Pekka.
Angenommen, die Wahrscheinlichkeit für ein sehr schlechtes Szenario liegt nur bei 10%, dann sollte man das trotzdem ernst nehmen. Aber die Politiker im Westen wollen das nicht sehen. Wie in dem Film Don't Look Up. Was passiert, wenn die Ukraine scheitert? Was, wenn Russland kollabiert und untragbare Risiken für Europa schafft, vor allem für Deutschland? Was wäre, wenn? Aber damit setzen sie sich nicht auseinander. Don't look up, das ist ihr Ansatz.
Während der ukrainische Präsident öffentlich für einen nachhaltigen und gerechten Frieden eintritt, zeigt sich Valery Pekka besorgt. Ein Beitritt der Ukraine in die NATO liegt aktuell in weiter Ferne. Die bisher unterzeichneten Sicherheitsvereinbarungen garantieren keine echte Sicherheit vor einem zukünftigen Überfall Russlands. Dabei ist die Sicherheitsfrage für viele Menschen in der Ukraine zentral, besonders wenn über ein mögliches Kriegsende nachgedacht wird.
How should we ensure our security?
Wie sollen wir unsere Sicherheit gewährleisten, wenn wir kein NATO-Mitglied sind? Wenn wir keine Atomwaffen haben? Wenn wir keine konkreten Sicherheitsabkommen mit relevanten Ländern haben? Ein solches Szenario wäre für den Westen perfekt. Der Krieg ist vorbei. Und was danach passiert, das ist das Problem des nächsten Präsidenten, Premierministers oder Kanzlers.
Sollte der Krieg nicht hier und jetzt beendet werden, das hört man in der Ukraine zurzeit immer häufiger, wird Russland in einigen Jahren wieder angreifen. Olesya Myschtschenko ist eine blonde, zierliche Frau, die seit mehr als 2 Jahren in einem ehemaligen Wohnheim für Studierende in Saporischschja lebt. Ihre Heimatstadt Mariinka im ostukrainischen Donbass wurde von der russischen Armee vollständig zerstört.
In Mariinka hat der Krieg 2014 begonnen. Bis 2016 wurde bei uns aktiv gekämpft. Mein Sohn war damals 6. Wir sind immer hin und her gezogen, zeitweise geflohen und zurückgekehrt. Dann schlief der Krieg ein. Ab 2018 wurde Mariinka wieder aufgebaut. Die Schulen öffneten, Fenster wurden ersetzt, Häuser repariert.
Die Beruhigung des damaligen Krieges im Donbass war das Ergebnis unzähliger Verhandlungsrunden mit Russland, das formal als Vermittler neben Deutschland und Frankreich im belarussischen Minsk über Frieden verhandelte und gleichzeitig Teile der Ukraine besetzte. Die Abkommen von Minsk wurden trotzdem unterzeichnet, Waffenstillstandsvereinbarungen getroffen und immer wieder gebrochen. Die Front, die sogenannte Kontaktlinie, aber blieb stabil. Westeuropa vergaß den Krieg in der Ukraine. Deutschland baute gemeinsam mit Russland die Gaspipeline Nord Stream 2.
Das war ein Einfrieren. Das Leben begann für uns wieder. Wir gingen zur Arbeit, haben unser Haus repariert. Wir fingen an, wieder normal zu leben. Aber dass wir jetzt wieder über ein Einfrieren sprechen, gefällt mir nicht. Es wird wieder losgehen und das möchte ich nicht. Nach 2 Jahren habe ich mich in Saporischschja schon etwas eingelebt. Wir haben ein paar Dinge gekauft und ich will das nicht alles wieder verlieren und wieder von vorn anfangen.
Für Olesya Myschtschenko gibt es keinen Weg mehr zurück. Millionen Menschen aus der Ukraine geht es ähnlich. Laut UN-Angaben haben mehr als 6,5 Millionen Menschen das Land verlassen, viele von ihnen vermutlich für immer. Währenddessen ist Russland dabei, in den besetzten Gebieten der Ukraine Fakten zu schaffen, siedelt gezielt russische Staatsbürger an, mindestens 1 Million sollen es nach ukrainischen Medienrecherchen mittlerweile sein. Sie leben in den enteigneten Wohnungen geflüchteter Ukrainer. 2023, rund ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs. Bundeskanzler Olaf Scholz gibt in Berlin eine Regierungserklärung ab.
Wir lassen nicht zu, dass ein Land sich mit Gewalt Teile eines anderen Landes einverleibt und damit die Grundprinzipien unserer Friedensordnung in Europa in Frage stellt. Deshalb unterstützen wir die Ukraine dabei, ihre Souveränität und ihre territoriale Integrität gegen Russlands Angriffskrieg zu verteidigen, so lange wie nötig.
Doch von territorialer Integrität kann aktuell keine Rede sein. Die Ukraine hat seit 2014 rund 20% ihres Staatsgebiets verloren. Trotz allem glaubt eine Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer an einen Sieg. Was das Wort bedeutet, definieren die Menschen für sich unterschiedlich. Herbst 2024. Es ist ein schwüler Abend in der ukrainischen Hauptstadt. Im Hof eines Luxushotels gibt es Wein und Sekt für unzählige Diplomatinnen und Politiker. Sie haben den gesamten Tag über hinter verschlossenen Türen diskutiert, über weitere Unterstützung für die Ukraine, über die Situation auf dem Schlachtfeld. Auch Wolfgang Ischinger ist in diesen Tagen in Kiew. Der langjährige Diplomat aus Deutschland trifft sich am Abend mit einer Gruppe Journalisten.
Ich habe eine Teilnehmerin sagen hören, dass wir nicht mehr sagen sollten, wir unterstützen die Ukraine so lange wie nötig. Wir sollten sagen, wir unterstützen die Ukraine so gut wie möglich. Das ist nicht nur in Bezug auf die Formulierung ein Unterschied, wenn man darüber nachdenkt.
Zweieinhalb Jahre nach Beginn des Angriffskrieges droht die finanzielle und militärische Unterstützung für die Ukraine abzunehmen. Vor einem erheblichen Engpass im kommenden Jahr warnt das Kieler Institut für Weltwirtschaft. Trotz aller Solidaritätsbekundungen ist es den westlichen Partnern nicht gelungen, eine einheitliche Strategie zu entwickeln. Es ist Fahren auf Sicht im größten Landkrieg Europas seit dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt, wo eigene Probleme wieder stärker in den Fokus rücken, suchen die westlichen Staaten einen Ausweg aus dem Krieg. Doch auch dafür fehlt eine Strategie.
Ich persönlich hoffe, dass sich ein Friedensprozess abzeichnet. Wir haben alle gehört, dass Premierminister Modi über Indien als möglichen Austragungsort gesprochen hat. Ich glaube nicht, dass das etwas Ernstes ist. Man kann sich hier und da treffen, einen zweiten oder dritten Friedensgipfel abhalten, aber das ist kein Verhandlungsrahmen. Aus meiner Sicht sehen wir einen ernsthaften Verhandlungsrahmen nicht vor, vermutlich erst viele Wochen nach den US-Wahlen. Das ist das Datum, auf das es ankommt. Die Russen wollen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Die interessieren sich nicht für Olaf Scholz.
Who are we dealing with? They are not interested in Olaf Scholz. I didn't say that.
Habe ich nicht gesagt, scherzt Ischinger und fährt fort.
Die Russen wollen die Grundlagen mit Washington besprechen. Daher müssen sie wissen, wer ab dem 21. Januar im Weißen Haus sitzt.
Warten auf die USA. Dabei sollte die Ukraine selbst über ihr Schicksal entscheiden können. Das hatten westliche Staats- und Regierungschefs seit Beginn des russischen Angriffskriegs immer wieder betont. Und doch, wie es mit der Ukraine weitergeht, hängt zu großen Teilen vom Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen ab. Europa wäre nicht in der Lage, ausbleibende amerikanische Hilfen zu kompensieren. Der politische Wille dazu fehlt.
Für die Freiheit und die territoriale Unabhängigkeit.
Und die Ukraine ist Europa. Herzlichen Glückwunsch. Und aber Ukraine.
Jedes Jahr findet in Kiew die Yalta European Strategy Conference statt, kurz YES-Konferenz. Ein jährliches Treffen von Diplomaten, Beraterinnen, Politikern, Wissenschaftlerinnen und Lobbyisten. Die allermeisten, die sich an den zwei Tagen der Konferenz über die Gänge des Hotel Intercontinental quetschen, sind laute Unterstützer der Ukraine. Und sie kommen oft aus denselben Netzwerken und Thinktanks, haben ähnliche Reden über mehr Waffen und europäische Werte schon etliche Male auf anderen Veranstaltungen gehalten. An diesem Tag aber sitzt eine hagere Frau in ukrainischer Militäruniform auf der Bühne.
Für mich ist das auch ein Realitätscheck für demokratische Werte. Sind sie echt oder nicht? Gibt es diese demokratischen Werte nur in diesem Raum, in unseren Gesprächen, oder funktionieren sie auch in der Realität für alle Menschen auf unserem Planeten?
Die Frau heißt Hanna Wasik, 38 Jahre alt, in einem früheren Leben Managerin eines Techno-Clubs. Wasik hat Politikwissenschaften studiert, in Kunstzentren gearbeitet, ist durch die Welt gereist. Sie habe nie eine Waffe in der Hand gehabt oder eine offene Wunde gesehen, bis zu Beginn des russischen Angriffskriegs. Ihre Militärkappe hat sie tief ins Gesicht gezogen. So sieht man die Wut in ihren Augen nicht, die in ihrer Stimme mitschwingt.
Ich habe das Gefühl, dass die Ukraine wahrscheinlich das einzige Land ist, das bereit ist, für seine Werte zu kämpfen und nicht nur darüber redet. Denn was wir sehen, ist, die Welt beobachtet. Und für mich ist Beobachten eigentlich Akzeptieren.
Wasik fühlt sich im Stich gelassen und ist damit nicht allein. 38% der Ukrainerinnen und Ukrainer glauben, der Westen werde es leid, das angegriffene Land zu unterstützen. Das zeigt eine Umfrage des Kiewer Instituts für Soziologie aus dem September. Die Zuversicht in der Bevölkerung schwindet, die Zermürbung nimmt zu. Doch es wäre falsch, die dramatische Lage an der Front nur mit ausbleibenden Waffenlieferungen zu erklären. Neben der Soldatin Hanna Wasik auf der YES-Conference sitzt Jehor Firsov. Der ehemalige Parlamentsabgeordnete dient heute ebenfalls in den ukrainischen Streitkräften. Firsov ist für die Konferenz extra aus dem umkämpften Pokrowsk in der Ostukraine angereist.
Wir haben in den Streitkräften eine ganze Reihe von Krisen. Eine davon ist der Personalmangel. Es fehlen Leute. Wir brauchen Infanterie. Wir haben lange ohne Drohnen gekämpft, ohne Munition ausgehalten. Wir haben Unterbrechungen ausländischer Hilfe erlebt. Es fehlten Flugzeuge. All das halten wir aus. Es gibt nur ein Problem. Ohne Infanterie kann man nicht kämpfen.
Die Ukraine müsse ihre Hausaufgaben machen, fordert der Soldat Firsov. An der Front fehlen tausende Soldaten. Die Mobilisierung ist eines der größten Streitthemen in der Gesellschaft. Unweit der Werchowna Rada, dem ukrainischen Parlament, scheint die Sonne auf die Checkpoints im Regierungsviertel. Hier arbeitet Roman Kostenko, Abgeordneter der oppositionellen Holos-Partei und Elitesoldat. Er kämpfte schon im Donbass-Krieg, ging dann in die Politik, um die Rahmenbedingungen für die Streitkräfte zu verbessern.
Es gibt wirklich viele Probleme, die wir lösen müssen. Angefangen von den Problemen mit unseren Wehrämtern. Eines der größten Probleme ist die Qualität der Leute, die jetzt in die Armee eingezogen werden. Damit fängt alles an. Denn wir berufen Leute ein, die nachher ihre Aufgabe sehr schlecht erledigen, aufgrund ihres Alters und ihrer körperlichen Verfassung.
Ginge es nach Kostenko, würde das Einberufungsalter auf 20 Jahre gesenkt werden. Aktuell liegt es bei 25 Jahren. Die ukrainische Regierung habe es versäumt, frühzeitig eine funktionierende Einberufung in die Armee zu entwickeln, meint Kostenko. Andere Kritiker werfen dem ukrainischen Präsidenten vor, sich vor unangenehmen Entscheidungen zu drücken. In der Folge ist auch die Ausbildung von Rekruten oftmals schlecht, kritisiert Kostenko.
Manchmal landen Leute auf dem Schlachtfeld, die haben vorher nur ein paar Mal geschossen, manche sogar ohne jegliche Ausbildung. Wir versuchen, dieses Problem zu lösen und werden uns in nächster Zeit in den Ausbildungszentren anschauen, wie die Vorbereitung läuft. In Feuergefechten sind wir oft unterlegen. Dieses Problem darf nicht gelöst werden, denn das führt zum Verlust von Territorium und Menschen. Es ist ein Verbrechen, Leute schlecht vorbereitet in den Krieg zu schicken.
Exilbürgermeister Dmytro Orlov packt mit an. Gerade ist eine neue Lieferung mit Hilfsgütern im Zentrum für Geflüchtete aus Enerhoda eingetroffen. Über eine Menschenkette laden sie hunderte Pakete aus. Enerhoda ist Ukraine, steht in verschnörkelten Buchstaben auf einem Banner über dem Eingang zum Zentrum. Darunter wartet Ludmila Hortic. Ihre Eltern sind noch immer in Enerhoda. Sie selbst musste die Stadt nach 3 Monaten unter russischer Besatzung verlassen.
Ich habe körperlich gespürt, dass mir dort die Luft zum Atmen fehlt. Draußen habe ich die Soldaten in Uniformen mit Maschinengewehren gesehen. Und ich habe gesehen, wie sie sich verhalten. Viele von meinen Freunden kamen in die Keller und wurden gefoltert. Auch Frauen. Viele von ihnen haben im Kernkraftwerk gearbeitet. Sie wurden gebrochen und zur Zusammenarbeit gezwungen. Für mich gibt es keine Möglichkeit, nach Hause zurückzukehren, solange dort nicht die ukrainischen Flaggen wehen.
Manchmal sei ein Kompromiss unmöglich, sagt Hortic. Der Krieg in der Ukraine sei so ein Fall. Sie sehnt sich nach einer klaren Entscheidung, nach einem Ende des Krieges. Ohne die Gefahr, dass Russland in wenigen Jahren wieder angreifen kann.
Es verunsichert mich und es tut weh, dass abgesehen von Slogans und schönen Worten nur sehr wenige Taten folgen. Es wird immer wieder versucht, die Ukraine in ihrer Effizienz einzuschränken. Wir wollen den Krieg hier und jetzt beenden. Gebt uns die Mittel dafür. Schränkt uns nicht ein. Ihr reicht uns eine Hand und fesselt die andere. So werden wir langsam sterben.
Die westlichen Partner, sagt Hortic, müssten entschiedener handeln.
Das war der Hintergrund. Ukraine. Wie Bürger und Politik die Chancen auf einen gerechten Frieden beurteilen. Von Rebecca Barth, Redaktion Grit Eggerichs.